So, ich darf euch herzlich begrüßen. Jeder sucht noch sein Plätzchen. Und wir wollen gemeinsam dann mit Gebet wieder starten. Ich freue mich, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Lasst uns den Herrn gemeinsam anflehen, dass er seine Gnade über diese Stunde uns schenkt. Wenn jemand möchte, darf er auch gerne dazu noch beten. Vater, wir wollen dir dankbar sein, dass du uns erlaubt hast, dass wir hierher kommen dürfen. Wir haben die Gesundheit, die Zeit. Du hast uns ansonsten auch von den äußeren Umständen her ermöglicht. Danke dir dafür. Danke dir, dass du unsere Herzen aufgeweckt hast. Danke, dass wir nicht mehr blind und hilflos sind, wie wir früher gewesen sind, obwohl wir es nicht gemeint haben. Danke dir, dass wir durch deinen Heiligen Geist zu neuem Leben erweckt worden sind. Und danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast, sodass wir etwas Handfestes haben, wo wir deinen Willen offenbart haben, wo wir alles haben, was für uns nützlich und wertvoll und gewinnbringend ist. Ich will dich bitten, dass du diese Dinge, die in deinem Wort enthalten sind, dass du es auch in jedem einzelnen Herz anwendest. Ich bitte dich, schenk, dass jeder die Nahrung bekommt, die er braucht, dass wir tiefer verwurzelt werden in deinem Wort, dass wir mehr Vertrauen darauf haben, dass wir es ernster nehmen, dass wir unser Leben noch mehr danach ausrichten lassen von dir. Danke dir, Herr. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Es ist nichts Besseres gibt es, Herr. Amen. Amen. Wir sind in Ruth im zweiten Kapitel. Ihr dürft gerne aufschlagen, wenn noch nicht geschehen. Ich denke aber, die meisten sind schon an der entsprechenden Stelle angekommen. Wir sind inzwischen bis Vers 6 gekommen und werden uns heute mit Vers 7 befassen. Und bevor wir das tun, würde ich sagen, dass wir diesen Abschnitt noch einmal lesen. In Ruth, Kapitel 1, Vers 22, steige ich nochmal ein. Und dann geht's los mitten in Kapitel 2 hinein. Ich weiß, es war schon ein bisschen länger her. Beim letzten Mal musste ich krankheitsbedingt passen. War, glaube ich, so, oder? Irgendwas war da, dass ich nicht einsatzbereit war. Und deswegen wollen wir jetzt wieder Anlauf nehmen. Ruth 1, Vers 22. So kehrte Noomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus den Feldern von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und Noomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Noomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Sie sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit auflesen, hinter den Schnittern her, etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und da geblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. So. Das ist mal der Text für heute. Wir haben uns die letzten Male damit dieser neuen Situation befasst, die uns jetzt hier dargestellt wird, nachdem sie endlich in Israel angekommen sind, nachdem sie nachdem dieses wichtige Ereignis stattgefunden hat, dass sie umgekehrt sind, was uns das ganze erste Kapitel beschrieben hat, Buße stattgefunden hat, sind sie jetzt endlich in Bethlehem angekommen, da wo sie hingehören, ja? Am richtigen Platz. Und jetzt, ganz Bethlehem nützt uns aber nichts, wenn es keinen Erlöser gibt. Das Entscheidende hier ist natürlich nicht der Ort an sich irgendwie, sondern die Person, ja. Zuerst Boas und im Nachhinein natürlich Jesus Christus selbst, der aus Bethlehem gekommen ist. Und wir haben uns das letzte Mal hier damit beschäftigt. In Vers 4 heißt es: Und siehe, Boas kam von Bethlehem, und dann, wie er mit den Schnittern hier grüßt. Also, was das hier bedeutet, was hier eigentlich stattfindet, ja. Und es ist gleichsam wie das Licht, das in der Nacht aufgeht. Ja? Wir haben bis jetzt Finsternis, wenig Zuversicht eigentlich. Ich meine, die zwei Frauen, die sind Mutterseelen allein, wenn du so willst. Ja? Also ihre menschliche und ihre irdische Perspektive ist immer noch sehr, sehr schlecht. Ja? Sie sind zwar geistlich gesehen am richtigen Ort, aber menschlich gesehen, was willst du machen? Stell dir vor, du bist mit deiner Familie. Irgendwo gehst du hin, arbeitslos, du kennst niemanden, du hast keine Hoffnung, dass irgendjemand dich anstellen kann. Sagen wir mal, du bist berufsunfähig. Ja, es war so fast ähnlich ein bisschen damals für die Frauen, die konnten nicht einfach irgendwo ein Geschäft aufmachen oder was. Ja, die waren sehr, sehr abhängig. Also die menschlichen Aussichten waren nicht sehr gut. Aber dann, was passiert? Boas kommt. Boas kommt und das Licht geht auf. Und man merkt es an der Art und Weise, wie sie miteinander reden, wie sie einander nur grüßen. Das ist für diese Richterzeit sehr, sehr besonders und außergewöhnlich. Ja, das ist die Art und Weise, wir haben gesehen, wie der Engel Gideon grüßt. Ja, das ist sehr, sehr gute und hochwertige, qualitativ gute Sprache, würden wir mal so sagen. Das war damals in der Richterzeit nicht unbedingt gang und gäbe, so miteinander zu reden. Und dann passiert dieses Wunderbare. Das ganze Feld ist voll von Leuten, ja. Die Schnitter sind da, das sind die Frauen, die Gaben zusammenbinden. Da ist richtig Betrieb. Ja, und dann eine Frau, ein Mädchen dazwischen. Ja? Und der Boas sagt, wem gehört die da? Ja? Was für ein wunderbares Bild für unseren Herrn, der auf diese Welt gekommen ist, zu jedem Einzelnen von uns, auf jeden Einzelnen von uns geblickt hat. Gesagt hat, wem gehört der da? Wem gehört die da? Der interessiert mich, von dem will ich mehr wissen. Ah, ein wunderbares und ein herrliches Bild. Und insbesondere, weil wir wissen, dass es ein moabitisches Mädchen ist, oder? Das wird hier betont wieder, gell? In Vers 6 ist, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus den Feldern von Moab zurückgekehrt ist. Ja. Und wenn ihr mal die ganze überall unterstreicht, wo es von Moab kommt, guck mal hier, allein Vers 2 schon wieder, und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ja sorry, aber ich habe es jetzt langsam schon kapiert, dass die aus... Gibt es so viele Ruth, dass man immer zu sagen muss, dass die, das ist jetzt die Moabiterin. Nee, ist eigentlich klar. Das weiß eigentlich jeder. Aber es wird immer und immer und immer wieder betont, die kommt aus Moab, stell dir vor. Ja, es ist etwas Besonderes. Es ist etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Und für mich ein Bild auf uns als Heiden, die wir fernab waren, die wir keinen Anteil am Volk Gottes gehabt haben. Und der Sohn Gottes gekommen ist und gesagt hat, wem gehört er, wem gehört die? Wie schön. Nun, und jetzt würde ich gerne mit euch weitergehen. Es ist immer das Beste eigentlich und das Gewinnbringendste, glaube ich, auf Christus zu schauen und ihn zu studieren und den Blick auf ihn gerichtet zu lassen. Es ist aber auch nützlich für uns, auf die anderen zu schauen. Kennt ihr Hebräer 11? Hebräer 11 kennt ihr bestimmt, oder? Was ist das für ein Kapitel? Geht es um den Glauben. Und was ist der Inhalt von dem Kapitel? Da wird erstmal definiert, was ist Glauben. Und dann werden ganz viele aufgezählt, die geglaubt haben. Ja? Und in zwei Kapitel später, in Kapitel 13. Komm, schlagen wir es auf. Heute sind wir ja nicht unter Zeitdruck. Hebräer 13, Vers 7. Hebräer 13, Vers 7 heißt es: Gedenkt eure Führer, also das heißt der Anführer, der Leiter, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ja? Also ein Vers, wo wir hier vom Schreiber des Hebräerbriefs, letztendlich durch den Heiligen Geist, ermutigt werden, in die Vergangenheit zu schauen, ja, auf die vor uns da gewesen sind. Und wir sollen ihren Glauben betrachten und von ihnen lernen, sie als Vorbilder nehmen. In diesem Sinne denke ich, dass für uns ein sehr, sehr gutes Vorbild auch die Ruth sein kann und ein sehr, sehr gutes Vorbild für uns dienen kann. Ja? Neben, ich sage immer, das Primäre, das Vordergründige, das ist der Christus. Ja? Weil es gibt keinen, der ihn überstrahlt. Und auf ihn müssen wir hauptsächlich schauen. Aber nichtsdestotrotz, es ist sehr gewinnbringend für uns auch, auch die anzuschauen, die ihm nachgefolgt sind und wie sie das getan haben. Und das will ich mit euch heute hier tun in Ruth 2, Vers 7. Lass es uns noch einmal lesen. Hier heißt es, sie hat gesagt, und hier berichtet der Knecht über Ruth. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Die Situation ist, nochmal, Ernte. Ja, es ist wahrscheinlich nicht so September, sondern eher, sagen wir mal, Richtung Mai vielleicht, Juni. Ja, weiß jetzt nicht ganz genau, wann es bei denen angefangen hat, aber ich tendenziell früher als bei uns. Weil irgendwann ist es so heiß, dann ist schon alles längst vertrocknet. Ja. Ich kenne mich aber nicht ganz so, habe mich jetzt nicht ganz schlau gemacht, zu welchen. Aber wir können uns vorstellen, es ist so Frühsommer. Ja. Die Felder sind reif und sendet der Boas seine ganzen Arbeiter hinaus, die Schnitter. Und die sollen es abmähen, das Feld wird abgemäht. Und dann schickt er die Frauen, sie werden hier die Sammlerinnen auch genannt, wobei hier eigentlich ein anderes Wort steht, eigentlich steht da Mädchen. Interessant, gell? Aber es waren junge Frauen, die da angestellt waren, die gearbeitet haben dort. Und sie sollen das in Gaben zusammenbündeln. Ihr kennt so, denke ich, alte Bilder, gell, wo man das immer noch sieht, wie die so zusammengebunden sind und dann hängen so schön die Ähren raus. Man so viele schöne Bilder, heute sind ja so diese ganzen Ballen, schön gepresst, alles kompakt. Bisschen anders heute. Aber damals haben die das eben so aufgestellt und dann wurde es abtransportiert und dann kommt es zum Dreschen. Ja? Auf der Tenne. So, und diese Arbeit findet hier statt. Und was wir jetzt hier lesen, ist, dass Ruth sich mitten unter die begibt und etwas von den Ähren aufsammeln will. Also sie... Stellen wir sich vor, wie die Spatzen, ja, wenn wir Picknick machen und dann fliegen welche krumm und die Spatzen, die warten schon überall, um irgendwas, was da wegfällt, um das zu bekommen. Nicht, dass sie es jetzt auf eine freche Art und Weise gemacht hat, ja, aber einfach das, wenn die ihre Arbeit beendet haben an einer Stelle, dann geht sie, so wie es auch ihr Recht war eigentlich nach dem Gesetz, geht sie und sammelt etwas von diesen Ähren auf. In der Hoffnung, dass keiner sie anschnauzt, dass keiner sie anfährt und dass sie geduldet wird. Ja, weil, wie gesagt, das war nicht selbstverständlich. Sie wusste nicht, mit welcher Reaktion sie rechnen kann, als sie dorthin gegangen ist. Wir wissen auf jeden Fall, es war eine sehr anstrengende, mühsame Arbeit. Stell euch vor, manchmal wird euch schon am Swimmingpool zu heiß in Italien oder irgendwo. Aber das war nicht im Swimmingpool, das war auf dem Feld arbeiten. Ja. Das ist sehr, sehr anstrengende Arbeit gewesen, vor allem auch wegen der Hitze. Aber was sie macht, ist, sie kommt und sie bleibt da. Also das heißt, sie ist nicht Sie ist zielstrebig, würde ich sagen, und treu. Also das bedeutet nicht, sie kommt, bleibt eine halbe Stunde, geht aufs nächste Feld, bleibt eine halbe Stunde, geht aufs nächste Feld, sammelt dort weiter, sondern sie bleibt dort. Ist für mich so, hat diesen Beigeschmack so, sie ist treu, sie bleibt beständig. Und vor allem, was hier jetzt geschrieben steht, von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Jetzt weiß ich nicht genau, ob eure Besetzungen immer damit übereinstimmen. Es gibt andere.
Gegessen, steht's hier.
Oh,
Sie
okay.
hat wenig gegessen.
Oh, interessant, okay.
Also steht unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht.
Aha, okay. Aha. Also das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist schon interessant jetzt. Aber wörtlich steht es eigentlich, vom Morgen an, hier steht es bei mir auch in der Anmerkung, vom Morgen an bis jetzt war ihr Sitzen im Haus nur wenig. Also, wir müssen uns jetzt nicht unbedingt, das ist nicht genau, was jetzt das für ein Haus war oder ob das nur so ein provisorischer Unterstand war, um wenigstens kurz mal zu verschnaufen von dieser Hitze, einfach einen kleinen Schattenfleck zu haben, wo man ausruhen kann, wo man ein bisschen Kraft schöpfen kann für die weitere Arbeit. Ja, aber er sagt, sie war nur selten dort und war wenig nur dort. Das bedeutet, sie war fleißig. Ja. Und das würde ich gerne mit euch heute ein bisschen angucken. denn das Neue Testament ist sehr klar, auch Fleiß ist eine sehr, sehr christliche und gute Tugend, die wir anstreben sollten als Christen. Und dass wir hier eine gesunde Lehre, eine gesunde Ausrichtung haben, wie sieht biblischer Fleiß aus? Lasst uns das einfach genauer angucken. Lasst uns hineinschauen. Ich denke, was sehr, sehr wichtig ist, und das können wir, aber das sparen wir später auf, da gucken wir später nochmal drauf. Ich glaube, ich weiß nicht, wie geht's euch, Fleiß? Denkt jeder denkt gleich, oh, wäre ich heute Abend noch nicht gekommen? Kriegen wir Moralpredigt? Aber das ist ja das Gute, ich kündige es vorher nicht immer an. Und dann muss man sich überraschen lassen. Ich glaube, dass es etwas ist, was in dem Zeitalter, in dem wir leben, mehr und mehr verloren geht. Weil wir haben wirklich mehr und mehr technische Unterstützung, dass wir entlastet werden. Ich meine, natürlich sagst du, wir schaffen uns andere Dinge an, die uns dann stressen. Aber ob das immer Fleiß ist und ob das immer richtig Arbeit ist, in dem Sinne, wie wir es zum Beispiel jetzt hier haben, oder wie es lange Zeit der Fall gewesen ist, das ist die Frage. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass wir mehr und mehr, je mehr wir diese Dinge haben, desto mehr ist da eine Gefahr, dass man das völlig verlernt, was das überhaupt bedeutet. Fleißig zu sein, richtig mit anzupacken. Etwas mit seinen Händen zu arbeiten, etwas zu bewegen, etwas zu tun. Das ist etwas, was man auch lernen muss. Das ist nicht etwas, was einem einfach so in den Schoß gelegt wird. Manche mehr, manche weniger. Aber ich glaube, das ist etwas, was je weiter es kommen wird, wisst ihr, dann hat man jetzt diese Dinger und dann spricht man einfach nur noch und dann trägt da alles ein im Kalender und wisst ihr, du musst nicht mal mehr tippen.
Ja, ich finde auch fleißig, ich meine, heutzutage ist ja in der Schule schon so, früher hat man fleißig gelernt oder sich was angeeignet, jetzt muss man nur noch wissen, wo man es herkriegt. Aber das ist schon.
Ja, also ist in verschiedenen Bereichen ist es etwas, wo ich würde nicht sagen generell, aber als ein Trend. Ja? Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber es ist als ein Trend, wo uns immer mehr geholfen wird, uns immer mehr abgenommen wird. Spülmaschine ist da, ist alles da, Waschmaschine, Auto ist da, brauchst nicht mal mehr viel zu Fuß laufen, wir müssen uns schon selber motivieren, dass wir überhaupt laufen gehen, vielleicht mal oder so, gell? Ja? Genau, also aber ihr wisst wo ein bisschen, wo es hingeht, ja? Und ich will einfach, dass wir ein bisschen ermutigen lassen, vom Neuen Testament her, was ist eine biblische Haltung dazu? Ja. Zuerst muss ich anfangen bei denen, die Vorbilder sein müssen. Das bin ich selbst. Die Ältesten und die Vorsteher der Gemeinde, die werden angehalten, fleißig zu sein. Erstmal aufschlagen, Römer 12. Römer 12. Und ich predige mir wirklich selber. Ich weiß, dass ich nicht die große Leuchte bin, dieses Thema besprechen. Also in dem Sinne will ich selber mit euch lernen und mir es sehr zu Herzen nehmen. Um zu wachsen, Römer 12, da geht es darum, dass Gott verschiedene Gnadengaben verteilt hat. Viele sagen immer Geistesgaben, ich bin eigentlich eher für Gnadengaben, weil das Wort Geistesgaben kommt so gar nicht vor. Das sind die Gnadengaben, die der Geist verteilt. Ja? Aber Gnadengaben ist das biblische Wort dafür. Und das finden wir jetzt hier in Römer 12, Vers 6, lesen wir ab Vers 6, da beginnt der Vers, der Satz. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, lasst uns nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß. Also derjenige, der vorsteht, und das ist dieses Wort, ich habe es nicht ganz genau nachgeschaut, aber dieser Vorsteher, Aufseher, Presbyteros, Ältester kann man sagen, ja, das ist derjenige, der der Gemeinde vorangehen sollte. Und hier sagt die Bibel sehr klar, er soll das auf eine Art und Weise machen wie mit Fleiß. Er soll nicht ein Fauler sein, sondern er soll einer sein, wo die Leute sehen, oh, der nimmt seine Aufgabe ernst. Es ist ihm wirklich wichtig. Ja. Also wenn ihr euch überlegt, Ältester zu werden, es wäre eins, was zu berücksichtigen ist. Paulus selbst ist aber auch ein großes Vorbild gewesen. Und das will ich mit euch anschauen, Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Das ist ein Vers, der mich wirklich bewegt.
In die Nacht hinein macht er Zelt, oder?
Nicht ganz. Das ist Thessalonik hier, genau, ja. Ja, da kommen wir noch schön vorbei. Da kommen wir noch schön vorbei. Er sagt in Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und die Situation, weiß jemand die Situation hier? Jetzt in Apostelgeschichte 20, hier ab Vers 17, in welchem Kontext befinden wir uns hier? Von Ephesus, genau. Er hat ja diese Reise nach Jerusalem. Er hat diese Geldsammlung gemacht und diesen Betrag, den hat er jetzt nach Jerusalem gebracht. Und dabei besucht er natürlich die Gemeinden. Er versucht sie zu besuchen, aber bei Ephesus sagt er, nee, wenn ich da jetzt hingehe, verliere ich zu viel Zeit. Da sollen nur die Ältesten von Ephesus kommen bis zur Küste, dann sprechen wir miteinander, weil ich habe ihnen noch was zu sagen. Und das ist jetzt das hier. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. So, wir sehen wieder, er spricht zu diesen Verantwortlichen als Aufseher, ja. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Wovon spricht er? Der Lehrer. Ja. Da gab es jetzt nicht irgendwas für einen Wolfsrudel, wo er vor den Toren der Stadt gewartet hat. Er hat gesagt, ich weiß, nach meinem Abscheiden werden die kommen. Nein, es sind diese Irrlehrer. Und er sagt sogar hier in Vers 30, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Da zerreißt einem Hirten das Herz. Aber wenn es von außen kommt, ist es 1. Wenn es von innen kommt, dann verreißt sich. Vers 31. Darum, weil diese Gefahr lauert, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Was für ein Dienst, oder? Was für ein, das ist wirklich ein herrliches, ein leuchtendes Vorbild für mich, wo er gesagt hat, ich habe nie Urlaub gehabt. Nicht, dass er sich beklagt, wisst ihr, aber er sagt, ich habe nie aufgehört, diesen Dienst wahrzunehmen, jeden Einzelnen zu lehren, zu jedem Einzelnen hinzugehen und sagen, okay, ich erkläre es dir noch einmal. Und ihn zu lehren und ihn zu erziehen und ihm in Liebe, ja, nee, nicht, dass er bei jedem da versucht hat, rumzudrücken, nein, um zu fördern, jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen, sagt er, war ich ein Mentor. Was für ein Dienst. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Gemeinde damals genau war, aber nichtsdestotrotz, 3 Jahre lang, über einen langen Zeitraum, Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also ein sehr, sehr ausgiebiger Dienst, ein intensiver Dienst. Eine andere Bibelstelle in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 10. Spannende Stelle, finde ich. Da heißt es, und Paulus spricht hier über sich und über die anderen Apostel. Da heißt es in 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Davor sagt er, Vers 9 sagt er, denn ich bin der geringste Apostel, der nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also, dass wir wissen, wo er herkommt. Ja, weil wenn wir jetzt das einfach so lesen, denken wir, oh, der ist auch ein bisschen hochmütig. Aber darum geht es nicht. In Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Okay? Paulus sagt, ich habe sogar mehr gearbeitet als die anderen Apostel. Wahnsinn, oder? Müssen ein bisschen den Hintergrund, sage ich mal, betrachten, warum er das den Korinthern sagt. Ja? Aber er sagt, seine Gnade war nicht vergeblich mir gegenüber, sondern ich habe sogar im Vergleich zu den anderen sogar noch mehr gearbeitet. Spannend. Wenn Paulus das sagen kann, dann glaube ich, dass das nicht unbegründet war, dass das nicht auf dünnem Eis gebaut war. Da war er sich schon sehr sicher, dass er das sagen konnte. 1. Thessalonicher habt ihr schon erwähnt vorher. Thessalonicher Kapitel 2. Hier heißt es in Vers 8, 2 Vers 8, so in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Wahnsinn. Ja? Also nicht nur am Sonntag predige ich euch das Evangelium 2 Stunden lang, ja, danach sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ja? Und dazwischen will ich von euch nichts wissen. Nein, ja, sie haben Anteil gehabt an seinem Leben, an ihrem Leben. Er spricht hier in der Mehrzahl. Sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Also er beschreibt die Umstände, unter denen das geschehen sind. Und das war damals nicht nur morgens um 8 Uhr anfangen und um 16 Uhr Feierabend, da will ich auch nichts mehr wissen. Sondern manchmal war es erforderlich, bis in die Nacht hinein zu arbeiten. Ich meine, die hatten damals nicht so geregelte Arbeitszeiten oftmals, wie wir heute haben. Ja? Wenn er tatsächlich diesem Zeltmacherberuf hier nachgegangen ist, dann konnte er sich das natürlich etwas einteilen, aber manchmal bis in die Nacht hinein gearbeitet. Ja? Um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Warum hat er das gemacht? Diese Motivation ist wichtig. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Man kann fleißig sein aus einer sehr falschen Motivation. Ja? Hier, Paulus sagt, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, um nicht unnötig für irgendjemandem von euch zur Last zu fallen, ein Anstoß zu werden in irgendeiner Form. Wenn wir ein bisschen weiter blättern, nein, wir schlagen erst nochmal ein Finger, schon mal ein paar Seiten weiter zu 2 Thessalonicher 3, wollen wir gleich hin, und Römer 12 aber nochmal. Wer jetzt speziell langsam ist heute Abend, der ist vielleicht noch bei Römer 12, dann kann er gleich da bleiben. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Und hier geht es jetzt um alle Christen. Wir haben gesehen, Paulus geht selbst als Vorbild hier voran. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig. Was bedeutet säumen? Versäumen? Träumen. Säumen, träumen. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Etwas versäumen, verpassen. Damit sparen. Sparen können wir auch sagen. Ja, genau. Nicht nachlässig können wir sagen. Nicht nachlässig, ja? Im Fleiß nicht nachlassend. Das bedeutet, fleißig zu sein. Lass es einfach so stehen, ne? Interessant. Ganz viele Dinge natürlich, die er hier aufzählt. Und eins nach dem anderen, die hängen miteinander natürlich auch zusammen in einem gewissen Maß, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Ja, merken wir, dass das Dinge sind, die Hand in Hand gehen. Ja. Wer im Geist brennt, der ist nicht säumig, der ist nicht nachlassend. Und wenn er so dem Herrn dient, dann tut er es wohl und tut es recht. 2. Thessalonicher, Kapitel 3. Ich will mit euch so ein bisschen, dass ihr merkt, das ist eine christliche Tugend. Etwas, was wir anstreben sollten. Wonach, klar, es ist nicht so eine Messlatte, wo wir sagen, oh, wenn du das nicht bist, dann bist du eh kein richtiger Christ. Sondern etwas, was wir anstreben sollten. Paulus hier in Römer 12 gibt hier ganz verschiedene Dinge, wo er uns Mut macht, in dieser neuen Gesinnung zu leben, die Gott in uns bewirkt hat durch das Evangelium, Römer 1 bis 11. Ja? Und daraus schlussfolgernd, deswegen sollen wir diese Dinge anstreben. 2. Thessalonicher 3, Abvers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich und nicht nach der Überlieferung wandelt, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll. Denn wir haben unter euch nicht unordentlich gelebt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Also wir sehen hier nochmal das Gleiche, was er aufgreift aus dem ersten Brief, ja, dass er bereit war, tags, manchmal nachts, natürlich stellen wir uns jetzt nicht vor, dass er 24 Stunden permanent gearbeitet hat. Das hört sich ein bisschen so an, gell? Nacht und Tag ohne Unterbrechen, keine, das nicht, aber es war manchmal tags, war manchmal, ist sogar bis in die Nacht hineingegangen. Ja.
Er sagt ja Nacht und Tag.
Ja, genau. Sagt sogar Nacht und Tag, ja. Also es war wahrscheinlich nicht nur einmal, dass es in der Nacht sogar war. Ja.
Aber das, was das sich zurückziehen jetzt heißen soll, nicht im Praktischen, das ist gemäß.
Ach so, dass sie sich zurückziehen sollen von dem. Ja, das bedeutet.
Heißt ja aber nicht, dass er aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Das heißt ja nicht, dass er aus der Gemeinde ausgeschlossen
wird. Doch, das heißt es, ja. Weil hier in. Wenn sie sich nicht korrigieren lassen. Ja, es geht um es geht immer darum, wenn ein Bruder ermahnt wird, er keine Buße, kein nicht bereites Buße darüber zu tun, über den. Das Fehlverhalten, was da ist, über die Sünde, die da ist. Und wenn das keine Bußbereitschaft da ist, dann soll dieser Ausschluss erfolgen. Hier, Vers 14, Vers 15. Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Seht ihn nicht und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also, es ist nicht so, dass man dann ein Cut macht und sagt, ich will mit dir mein ganzes Leben lang nichts mehr zu tun haben, sondern dass man die Gemeinschaft von ihm entzieht. Warum tut man das?
Ja, dass er Buße tut.
Aha, genau. Also hier steht ja extra, damit er beschämt werde. Also damit er merkt, oh, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Früher waren wir alle gute Freunde und auf einmal sagen alle meine Freunde, hey, sorry, es geht aber nicht mehr. Ja. Und dann behandelt man ihn nicht als einen Feind, mit dem man nichts zu tun haben will, den man vielleicht sogar bekämpft, sondern man setzt ein Mittel ein, was zur Heilung führen soll, was zur Wiederherstellung führen soll letztendlich. Wie Paulus sagt in 1. Korinther 5, zum Verderben des Fleisches, zum Verderben unserer sündigen Natur, damit der Geist gerettet werde. Der Geist soll gerettet werden am Tag des Herrn, Tag des Gerichts. Das ist das Ziel. Ja. In diesem Sinne bedeutet es durchaus in letzter Konsequenz den Ausschluss aus der Gemeinde. Und dann, um was für Leute geht es hier aber, der unordentlich nicht nach der Überlieferung wandelt, was bedeutet das? Lesen wir es weiter, weil es wird uns beschrieben. Er weist doch mal auf das eigene Vorbild hin, dass sie nicht das Brot umsonst gegessen haben, das heißt, dass sie sich nicht einfach nur hingesetzt haben, gesagt haben, so, jetzt tischt auf, bedient, wir lassen es uns gut gehen. Nicht, dass sie nichts angenommen haben dergleichen oder so. Ich denke, wir müssen immer nichts Extremes hier reinlesen. Aber er sagt, wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben. Sagte nicht, dass wir keinen Anspruch hätten, sozusagen. Nicht, dass es nicht richtig wäre, das so zu tun. Können wir in 1. Korinther 9 ausführlich nachlesen, sagt er. Die anderen Apostel dürfen eine Frau mitnehmen und wir dürfen nicht, gell? Die anderen dürfen bedient werden, wir dürfen nicht, gell? Sagt er, warum ist das so? Und dann begründet er von der Schrift her, dass es ein Recht, Recht gibt, einen Anteil darauf zu haben. Derjenige, der das Geistliche der Gemeinde bringt hier. Ja. Das meint er hier auch. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, das heißt, davon zu nehmen, Anteil daran zu haben, sondern damit wir euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Simpel, aber klar, ne? Wer keine Lust hat zu arbeiten, wer sagt, nee, ich ruhe mich lieber aus, ja, der soll auch nicht essen. Und wenn er zwei Tage nichts zu essen gekriegt hat, dann wird er sich vielleicht doch überlegen. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, wird ihm Bericht gebracht, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, und das bedeutet nicht arbeiten wollen. Ja? Indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. So. Mit welcher frommen Begründung auch immer. Manche sagen, sie haben darauf spekuliert, der Herr kommt sowieso bald. Brauchen wir nicht mehr arbeiten? Vielleicht. Wissen wir nicht ganz genau. Er sagt, das ist nicht richtig. Indem sie nicht arbeiten, sondern unnützige Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten. Ich könnte sagen, anständig. Also, anständig arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Das heißt, an anderen Stellen sehen wir, dass Paulus Regelungen betrifft, Bibellese hatten wir es jetzt auch neulich erst, die in dieser Gruppe da mit dabei sind, die haben ein bisschen darüber ausgetauscht. Apostelgeschichte 2, die Gemeinde war bereit zu teilen und sie haben sich umeinander gekümmert. Das ist auch gut so, das soll auch so sein. Aber es gibt so schnell auch Missbrauch, oder? Und dann in 1. Timotheus 5 geht Paulus sogar so weit, dass er dem Timotheus sagt, da gab es eine besondere Fürsorge für die Witwen. Und dann hat er gesagt, die Witwen, die einfach nur faul sind und sich von der Gemeinde bedienen lassen wollen, die sollen heiraten und die sollen schauen, dass sie in guten, geordneten Verhältnissen den Herrn verherrlichen. Ja? Und nicht einfach sich auf der Kosten der Gemeinde bequem macht, sondern die Gemeinde soll denen behelfen, die wirklich Witwen sind. Die wirklich Bedürftige sind. Genauso hier. Diejenigen, die, wenn die imstande sind zu arbeiten, wenn sie in der Lage sind, das zu tun, dann sollen sie es tun. Ja, damit die Gemeinde denen helfen kann, die es tatsächlich brauchen. Ja. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Vers 14, Vers 15 haben wir gelesen. Ich denke, dieser Text ist sehr, sehr klar, einleuchtend. Was damit gemeint ist. Jetzt wollen wir versuchen, noch ein ausgewogenes Bild zu bekommen, denn Fleiß ist immer nicht immer gleich Fleiß, biblischer Fleiß, würde ich mal so sagen. Es gibt Gefahren, es gibt Stolpersteine, würde ich sagen. Was meint ihr? Gibt es einen fleischlichen Fleiß? Oh, um Anerkennung, um Ehre, von anderen gesehen zu werden, ja, was man alles arbeitet, also vor allem natürlich, wenn andere das wahrnehmen und dann sagen, oh, gut, ja, dann motiviert einen das ungemein, oder? Und dann arbeitet man weiter und dann sagt, oh ja, das macht Spaß, ja, wenn einer dann sagt, oh, das ist doch blöd, was du da machst, hä, warum soll ich es dann machen? Und sagen, meine Familie schätzt überhaupt gar nicht wert, was ich da arbeite zu Hause und weiß, warum soll ich das dann machen? Okay? Wenn sie alle jedes Mal sagen, wow, toll, du bist der Beste, ja, dann macht man es schon gerne, ne? Aber wenn du nur Murren bekommst, warum soll ich es dann machen?
Ja? Es gibt ja auch Arbeiter als Götzendienst, dann
ja, ganz eben.
Anderes mehr ja? Erzählt, sondern nur
genau. Arbeit. Manche sind so sehr sogar darin gefangen, dass es ihr richtiger Götzen geworden ist. Und dass ganz viele andere Dinge in ihrem Leben dadurch leiden. Ist das biblischer Fleiß? Ich müsste an Kolosser 3 denken. Da geht es nicht. Kolosser 2, Entschuldigung, ich glaube, ich verwechsel es oft. Aber die 3, die steht schon da oben so ganz, ganz nah dran. Kolosser 2. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Kolosser 2, Vers 20. Wenn ihr mit dem Christus, und ihr müsst jetzt nicht jedes einzelne Wort und jede einzelne Wendung verstehen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch noch? Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt. Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes, also nicht einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Okay? Also das ist sogar hier, von welchen gesagt, die hier religiöse Gesetze befolgen, die über das, was in der Schrift geschrieben steht, hinaus sagen, oh, das solltest du lieber nicht essen, oh, davon solltest du dich lieber fernhalten, das solltest du nicht anfassen, das ist unheilig. Ja? Also ein superheiliges Leben geführt haben. Und die, hier heißt es, in Demut im Nichtverschonen des Leibes, die bereit waren, sich selbst sogar zu kasteien und zu sich körperlichen Schmerzen oder was auch immer auszusetzen. Ja? Menschen, wo man andere sagen würde, boah, guck mal, was der leistet. Guck mal, was der, was der alles einhält und was der alles tut. Aber was sagt er, was ist die verborgene Motivation, die dahinter steckt? Das Fleisch. Es hat einen Anschein, ja, einen Anschein von Weisheit in eigenwilligen Gottesdienst. Und was sagt er dazwischen als Satz? Also eben nicht verschonen des Leibes, also nicht einer gewissen Wertschätzung. Was richtig gewesen wäre, oder? Es wäre richtig gewesen, den Leib auch wertzuschätzen als etwas, was Gott gegeben hat. Er sagt, das alles dient zur Befriedigung des Fleisches. Ich denke, etwas, was eine Gruppe, die da sehr stark natürlich darin verhaftet war, das waren natürlich auch die Pharisäer, die sehr, sehr viele Dinge getan haben. Jesus sagt, ihr reist übers Meer, um einen Proselyten zu machen. Ja, macht ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr. Also sie waren durchaus bereit, viele Dinge zu tun, solange sie von den Leuten gesehen werden. Ja. Ich denke, es hängt damit zusammen, aber was gibt es noch, wo das falsch wird? Wo es nicht mehr ein Fleiß wird als eine christliche Tugend, die wir anstreben sollten, sondern wo es falsch wird.
Monetär?
Also sprich, wenn die eigentliche Motivation das Geld ist.
Ja, das Geld.
Klar.
Und das Ansehen, das auch durch das Geld
ist. Ja, genau, das hängt sehr, sehr eng mit dem anderen natürlich zusammen. Das heißt, mein eigentliches Ziel, das ich habe, ist Geld. Ja, kann ein anderes sein, was überhaupt nicht biblisch ist natürlich. Ja, einfach nur mehr Geld zu haben, um was auch immer mit diesem Geld machen zu können. Lassen wir mal so stehen.
Gut,
es ist immer die Frage, ja. Da braucht es Weisheit, da kann man ja nicht sagen, wo genau ist die Grenze, ja. Wo genau fängt der Luxus an, wie viel ist nötig? Ja, das ist eine Frage, die man selber durch den Heiligen Geist weise beantworten muss.
Aber genauso mit Faulheit, also wann ist man faul, wann ist man nicht faul?
Ja, genau.
Gibt ja keine Grenze.
Genau. Deswegen ist es auch nicht etwas Absolutes, wo fest definiert ist. Denn allein auch vom Körperlichen sind wir sehr, sehr unterschiedlich gemacht. Und sind sehr, sehr, ich sag mal, einer, der lahm ist, einer, der nicht mehr gehen kann, was willst du von dem erwarten, dass der extrem geschäftig und tüchtig ist wie ein anderer, der noch völlig gesund ist. Ja? Also allein von dem her können wir es nicht hundertprozentig vergleichen immer. Und wir sollten auch, denke ich, nicht miteinander vergleichen, oder? Darüber haben wir schon gesprochen immer wieder mal. Dass das Vergleichen, ich sage immer, das ist vom Teufel. Es sei denn, wir gucken auf die, denen es schlechter geht und wir werden dankbar. Dann ist es... Es kann auch falsch laufen, wenn es Hochmut erzeugt, aber wenn es Dankbarkeit erzeugt, dann ist es zu etwas gut gewesen. Aber meistens erzeugt es das andere, das Vergleichen. Aber wir haben auch in Ruth schon darüber gesprochen, glaube ich, dass es auch in Ruth war. Aber was noch? Was könnte man noch, was ist noch eine Gefahr dabei?
Wenn man fleißig ist, dass man denkt, man kann Gottes Liebe sich verdienen.
Ja, natürlich. Das ist ganz schnell, dass man denkt, ich bewirke etwas, ich arbeite, um bei Gott besser dazustehen, in der Gunst, in der Anerkennung Gott gegenüber. Anerkennung Menschen gegenüber ist eins, Anerkennung Gott gegenüber ist das andere. Ja, ist schon mal gut eigentlich, wenn wir Anerkennung bei Gott suchen, ist besser als Anerkennung bei Menschen zu suchen. Aber die Art und Weise und der Weg ist der falsche. Der Weg ist der falsche. Ja, denn wir können, was wollen wir Gott bringen? Was wollen wir Gott bringen? Es ist immer, dass wir auf dem Fundament der Gnade stehen, dass wir auf dem Fundament stehen, allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein durch Christus. Und von dort aus gehen wir. Und von dort aus streben wir nach diesen Dingen. Okay? Das dürfen wir nie falsch verstehen, das dürfen wir nie verwechseln. Extrem wichtig. Ja. Was noch?
Ich habe einmal in Philipper 1, 15, da schreibt, einige zwar predigen den Christus auch aus Neid und Streit, und einige aber auch aus gutem Willen. Und so bestimmte Leute, das war quasi ihre Gelegenheit, Paulus ist eingesperrt, jetzt können sie sich profilieren und irgendwie so diese Konkurrenz hochzuschaukeln in christliche Welt.
Ja, in dem Fall war es sogar, wenn ich den Text richtig verstehe, dass sie die Absicht hatten, dadurch, dass sie das Evangelium predigen, Paulus noch mehr Schwierigkeiten im Gefängnis bekommt. Ja, weil es heißt dann, um mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken. Ja, und das ist, also die Absicht ist sogar, Paulus richtig schaden zu wollen. Ja. Er sagt, mir ist egal, Hauptsache sie predigen das Evangelium. Ja. Er sagt sogar, ich weiß, das wird mir zur Rettung ausschlagen, aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Also da ist die Motivation, glaube ich, nochmal eine ganz andere, aber da müssen wir jetzt tiefer
hineingehen. Ja, aber das meine ich, die waren fleißig, aber ganz falsche Motivation.
Stimmt, ja. Sie waren auch bestrebt, auch mit einer ganz falschen Motivation. Ja, das kann nämlich zum Beispiel Eifersucht oder sowas. Ja, ja, kann einen sehr eifrig machen in gewissen Dingen, Pharisäer, aber völlig falsch.
Fleißig, Jesus in die Ecke zu bringen.
Ja,
Paulus genau. Auch,
also ja. Ja, richtig, genau. Richtig. Absolut. Also, und da denke ich, dass wir auch schon sehen, das Entscheidende ist, dass der Fleiß auch an der richtigen Stelle angesetzt wird. Wisst ihr, ich kann extrem fleißig sein, meinen Nachbarn Garten zu zerstören. Ganz blöd gesagt. Okay, ich kann richtig hart arbeiten, aber ich kann etwas völlig Verkehrtes tun dabei. Deswegen ist auch wichtig, woraufhin dieser Fleiß ausgerichtet ist. Das ist schon vorher ein bisschen angeklungen. Wenn ein Mann auf der Arbeit 10 Stunden am Tag und 12 Stunden am Tag extrem fleißig ist, aber seine Familie zu Hause vernachlässigt, ist das biblischer Fleiß? Nein, weil er seine Prioritäten durcheinander gebracht hat, weil er nicht klar vor Augen hat, was seine eigentliche Berufung, was seine eigentliche Aufgabe ist. Und ich denke, das ist das, was Ruth hier eben in diesem Kapitel tut. Wir haben uns mit der Berufung, mit dieser Frage befasst in Kapitel 2 am Anfang, dass sie diese Not vor Augen hat, dass sie sieht, dass sie sich motivieren lässt und aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Naomi hingeht und das tut, diese Berufung lebt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir unsere Berufung kennen und das ist nicht in erster Linie, das habe ich auch damals versucht zu zeigen, das ist nicht immer das, geh nach Afrika und wenn nicht das meine ich damit, sondern die Berufung, die Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Ja? Männer, Frauen lieben, Christen, die Gemeinde lieben, ihr dienen, wertschätzen, Frauen, die Kinder lieben, was auch immer, wo auch immer Gott den Einzelnen hineingestellt hat. Diese Berufung müssen wir kennen und in dieser Berufung müssen wir fleißig sein. Auf die Arbeitsstelle, wo Gott auch hingestellt hat, dort auch natürlich. Aber da müssen wir ein klares Verständnis davon haben, was Gott von uns möchte und dort sollten wir Energie investieren. Versteht ihr? Weil du kannst extrem fleißig sein in deinem Hobby. Weißt du, als Sammler oder was weiß ich, alles, was es für Hobbys gibt. Und du kannst so extrem motiviert da drin sein und Vorreiter sein und mehr machen als alle anderen. Ist das Fleisch, der Gott verherrlicht? Ja? Das dient dem Fleisch. Das dient dem Fleisch, ja. Und deswegen müssen wir klar sein, Fleisch gegenüber unserer Beziehung zu Gott. Versteht ihr diese Dinge? Ja? Das, was die anderen nicht erstmal unbedingt als Fleisch sehen, ja. Ich denke an das, was auch bei Jesus gewesen ist. Wo ist das? Ich muss das schnell finden. vielleicht findet ihr das schnell, wo er sich zurückzieht zum Beten. Und seine Jünger dann zu ihm kommen.
Das ist doch, wo sie ihn dann fragen, dass er sie beten lehrt, oder? Ja, genau.
Nee, das ist aber eine andere Begebenheit.
Er muss weiter predigen.
Genau, wo er sagt, ich muss in die anderen Marktflecken noch gehen, dort auch predigen. Ja, ich suche auch gerade Markus. Ich dachte auch irgendwo am Anfang, gell?
Mir ist gerade eingefallen, fleißig ist ja auch das Richtige zur richtigen Zeit zu tun, wie Maria und Martha. Martha war fleißig und Maria hat sich zu den Füßen gesetzt.
Genau.
War sie jetzt nicht fleißig?
Sehr gut, genau. Richtig. Also und genau da sagt Jesus ja, schau mal Martha, du hast jetzt die falschen Prioritäten gehabt.
Genau,
das
war ja? Der falsche Fleiß.
Genau der falsche Fleiß gewesen, ja. Weil die Prioritäten nicht richtig gesetzt waren.
Markus 1,35.
Ja, ich habe es gerade auch schon gefunden, ja, danke. Markus 1,35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Er ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Die Arbeit wartet, Jesus. Wo bleibst du?
Ich muss auf die 32 bis 34 lesen, was die mit Arbeit meinten.
Ja, ja. Eben, ja. Die ganzen Kranken und Leute, was da gekommen sind. Ich glaube, das war ein auszehrender Dienst. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Ja. Lasst uns anders, und da sagte er, aber spricht zu ihnen, lasst uns anderswo in die benachbarten Marktflecken hingehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging hin und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Seht ihr? Die Jünger sagen, Jesus, ist höchste Zeit, wo bleibst du? Bist nicht fleißig. Aber Jesus hat die richtigen Prioritäten gehabt. Okay, in den Augen der anderen mag er nicht fleißig, unbedingt sehr fleißig gewesen sein, an dieser Stelle jetzt vielleicht. Ja, sagen sie, Jesus, der Zug fährt gleich ab. Aber Jesus wusste ganz klar, wo zu investieren ist an diesem Zeitpunkt. Ein weiterer Punkt, der, denke ich, wichtig ist, dass wir auch weise mit unserem Leib, mit unserem Körper umgehen müssen. Das Nächste, was wir bedenken müssen. Denn einer der, wir haben es gerade in Kolosser 3 gelesen, gell? Also nicht mit einer gewissen Wertschätzung den Leib behandeln. Okay? Also wenn einer arbeitet und arbeitet und arbeitet und permanent die Signale seines Körpers auch missachtet, der schreit, ich brauche Schlaf, ich brauche Ruhe, der macht es letztendlich auch nicht richtig. Es mag Situationen geben, wo es mal kurze Zeit erforderlich ist, aber, oh, jetzt habe ich sie gefangen.
Liegt mir schon die ganze Zeit vor der Nase.
Aber wenn jemand das permanent, dauerhaft macht, das ist nicht gut. Denn der Leib, der Tempel, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also, all diese Dinge, denke ich, sind wichtig, dass wir sie mit berücksichtigen, dass wir sie beachten und dass wir uns nicht falsch leiten lassen, eine falsche Art von Fleiß an den Tag zu legen. Aber nichtsdestotrotz, dazu möchte ich euch ermutigen, genauso wie Martha das hier getan hat, ziemlich einfach eigentlich, gell? Dafür hätte ich eigentlich nicht in die Bibelstunde kommen. Aber manchmal muss es so einfach für uns sein. Ja? Sie ging hin und hat fleißig gearbeitet. will ich euch einfach mitgeben ans Herz, tut es in der richtigen Haltung, mit der richtigen Motivation, vor dem Herrn, nicht vor Menschen. Ja, ja eben. Ja. Also, im Bewusstsein der richtigen Prioritäten, ja, dem Herrn zu dienen.
Du hast jetzt gut gemeint, gell?
Ha?
Hattest
ja.
du jetzt gut gemeint?
Ja, ja.
Du hast Martha gesagt, gell?
Ja, ja. ja. Ich sag, im Bewusstsein der richtigen Prioritäten, nicht einfach nur stur immer arbeiten, meinen, oh, ich gefalle Gott damit. Wie ich vorher gesagt habe, im Verständnis, welche Berufung Gott jedem Einzelnen uns gegeben hat. Und die Verantwortung, die er jedem Einzelnen gegeben hat. Uns auf diese Art und Weise von dem Herrn gebrauchen zu lassen. 1. Korinther 10 als Erinnerung, und ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre des Herrn. Ja. So einfach soll es heute sein. Ich denke, es ist gut, wenn wir immer wieder eine Mischung auch haben, aus dem Christus zu betrachten, über ihn zu staunen und manchmal so ganz einfach. Geh hin, sei fleißig für deinen Herrn. Ja. Ich hoffe, dass es euch dient und dass es für euch zur Speise und zur Erbauung ist. Wenn weitere Fragen da sind, können wir gerne darüber sprechen. Lasst uns auch beten, es vor den Herrn tragen. Wisst ihr, es ist etwas Herrliches, dem Herrn dienen zu dürfen und für ihn wirken zu können. Wirklich. Es ist nicht eine Last, wo wir sagen, oh, wie der Sklave, oh, jetzt wollte ich echt auf mein Sofa liegen. Es ist ein Privileg. Aber wir brauchen es. Wir müssen es sehen, dass wir letztendlich einem Boas dienen dürfen. Also Ruth damals, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir dürfen dem größten, dem herrlichsten Erlöser dienen. Das ist etwas Wunderbares. Lasst uns gemeinsam noch beten. Herr, ich will dir dafür danken, dass dein Wort wirklich überführend ist, dass es auch in mein Leben hineinspricht und dass es mir gegenüber wie ein Spiegel ist. Ich danke dir dafür, dass es nicht nur einfach irgendetwas ist, was man so studiert und wo man intellektuell und gedanklich irgendwelche Freuden haben kann, sondern dass es etwas ist, was von A bis Z mit unserem Leben zu tun hat. Auch wenn es so ganz praktische Dinge sind, wie heute dieses Beispiel, dieses wunderbare Beispiel von Ruth, das du uns gegeben hast, dass sie ihre Aufgabe klar vor Augen hatte und dass sie, wie wir das beurteilen können, mit einer guten, einer vorbildlichen Haltung dir gedient hat und Naomi gedient hat. Ich will dich darum bitten, dass du uns diesen selben Geist schenkst, dass du uns dieselbe Freude schenkst, dir zu dienen. Es ist etwas Wunderbares, es ist etwas Gutes, es ist ein Privileg, ein Vorrecht. Bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, wenn wir zurückgehen, dass wir uns nicht durch all die Fallen wieder stolpern, die der Feind uns jetzt wieder stellen wird. Ich will dich darum bitten, dass du das Wort in unserem Herzen bewahrst und dass du es Frucht tragen lässt und dass du uns weise machst, Herr. Dass du uns weise machst, zu lernen und richtig zu unterscheiden, damit wir dich verherrlichen können durch unseren geliebten Herrn Jesus. Amen. Amen.